Genau, also diese Ausstellung, die jetzt Korrespondance heißt, ist eigentlich aus dem Bedürfnis nach einem Austausch entstanden, würde ich behaupten. Also im Frühling, während dem Lockdown, habe ich ein ganz tolles Interview von dir, Jörg, mit Susanna gelesen auf, glaube ich, Swiss Architects war das. Und ich fand das recht schön und ich habe euch zu dem Gespräch eigentlich gratuliert und dann gleichzeitig wie mein Bedürfnis signalisiert, wieder in einen Austausch zu sein mit Kollegen, Kolleginnen, nach diesen 2 Monaten Entschleunigung im März und April. Und dann habt ihr eigentlich geantwortet, dass es euch eben auch interessieren würde, so ein Austausch. Und dann haben wir uns getroffen, bei mir im Innenhof von meinem Atelier für ein erstes Gespräch, total informell, eigentlich ohne Ziel. Und ich glaube, da hatten wir eigentlich recht Spaß an diesem Austausch. Parallel dazu hatte mich Marc eingeladen, eine Ausstellung in einem Raum der Galerie zu kuratieren, zu dieser Schnittstelle Kunst, Kunsthandwerk, Design. Und eigentlich war ich auch ein bisschen, ich hatte nichts, ich hatte keinen. Ich hatte nicht auf Anhieb so ein klares Konzept. Und im Laufe dieses Gesprächs mit euch habe ich gefunden, eigentlich könnten diese Gespräche, die wir uns gewünscht haben, im Rahmen dieser Ausstellung stattfinden. Und eigentlich auf einer sehr natürlichen Art und Weise ist es dazu gekommen, dass wir gefunden haben, eigentlich wäre es gut, die Ausstellung zu dritt zu kuratieren. So ist in meiner Erinnerung eigentlich die Ausstellung entstanden.
Ja, das habe ich auch so in Erinnerung. Ich fand das auch sehr spannend und auch notwendig. Und ich denke, die unterschiedlichen Ebenen auch von uns, weil ihr seid beide kreativ oder als Designer tätig und ich bin eher so die Beobachterin, aber interessiere mich eben auch für verschiedene Schnittstellen zwischen den Disziplinen. Und genau das, also dieser Austausch nicht nur zwischen gemeinsamen Interessen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Disziplinen, fand ich super wichtig, dass man das so anstößt. Und gerade beim Werk von Fabian Treiber, die Ausstellung stand ja fest, haben wir dann zusammen so total frei assoziiert und kamen so ins Reden und Nachdenken. Und das ergab sich so auf eine natürliche Weise, so ein Ping-Pong, wo von Anfang an diese unterschiedlichen Disziplinen, nämlich eben Design, Kunst, vielleicht eben auch Architektur, Raum, das Verhältnis Raum und Objekt, weil wir, es ist ja ein Thema, das uns alle betrifft. Niemand ist, glaube ich, davon, es ist kein elitäres Thema, sondern es ist eigentlich ein Thema, das sehr stark mit dem Alltag zusammenhängt. Auch von Leuten, die jetzt nicht zwingend sich für diese kulturellen Auswüchse, wenn man so will, interessieren. Also Auswüchse ist ein bisschen negativ formuliert, aber so kulturell kann schnell mal so dieses High und Low. Und ich denke, in dieser Ausstellung sind es natürlich auch Objets d'art, die wir da zusammengesucht haben. Und das ist ja auch ein Begriff, über den wir auch schon diskutiert haben. Das finde ich spannend.
Ich erinnere mich, das zweite Treffen, glaube ich, haben wir ein Bild von Fabian Treiber angeschaut zusammen. Und in der Diskussion über dieses Bild hat sich eigentlich dann unsere Ausstellung ein bisschen geschärft. Und dann, danach haben wir ja begonnen, über Namen zu sprechen, wer dabei sein könnte, wen wir gerne einladen würden. Ich finde es recht interessant. Du, Susanne, hast jetzt vorhin gerade gesagt, dass
dass wir zwei, also der Frederik und ich, so die Kreativen sind, die tätig sind in einem gewissen und in einem spezifischen Bereich. Ich finde es genau in dem Moment dieser Ausstellung total toll, endlich mal auch etwas machen zu können, das jetzt nicht genau zu meinem Beruf gehört, sondern ein bisschen über den Haag fressen und ohne jetzt da irgendwie Kurator oder irgend sowas sein zu wollen, auf keine Art und Weise, aber einfach wie das eigene Interesse, dem eigenen Interesse einen Raum geben und das im Austausch mit dir, Susanna und Frederik irgendwie wie zu formen. Und das fand ich extrem interessant und spannend. Und ich finde, man müsste das eigentlich viel öfter machen und spielt eigentlich gar keine Rolle, woher die Leute kommen. Ich finde es jetzt auch bei den Ausstellungsteilnehmerinnen und Teilnehmern, es kommen ja aus ganz verschiedenen Ecken Leute da zusammen und irgendwie, es wird auf jeden Fall, es entsteht etwas und erst in dem Moment, wo es eben da ist, entsteht etwas und das finde ich total interessant.
Es hat auch eine gewisse Leichtigkeit, finde ich, wenn man eben nicht so aus dieser Rolle schlüpfen kann, in die man häufig auch ein bisschen gedrängt wird. Ich empfinde viel so, ich weiß nicht, ob das allgemein mit so gesellschaftlichen Tendenzen zusammenhängt oder mit der Schweiz im Spezifischen, dass die Leute dazu neigen, so einen in Schubladen zu stecken. Und ich glaube auch speziell bei den Architekten habe ich gemerkt, die haben richtig Freude, mal so aus dieser Blase auszubrechen. Und ich denke, das anzukurbeln oder damit zu spielen oder das in den Raum zu stellen, so als Behauptung, fand ich, macht mir Spaß auf jeden Fall, merke ich.
Ja, das ist der Punkt, das finde ich extrem interessant, weil ich finde, mir ging es eben auch so aus dieser Blase raus. Ich finde, jedes Mal, wenn es kein Designanlass ist, aber etwas, das kulturell oder inhaltlich, thematisch interessant ist, da fühle ich mich immer viel wohler. Weil es nicht in erster Linie mit Design zu tun hat, es kann Kunst sein, es kann Theater sein, es kann irgendwas sein. Man ist dann wie freier. Und ich glaube, wie du sagst, so diese Schublade, man ist dann halt jetzt in meinem Fall oder in unserem Fall, Frederik und ich, wahrscheinlich Designer. Und wenn man eben an einen Anlass ist, bei dem es um Design geht, ist man so in seiner Rolle drin. Und die ist auch manchmal schwierig zu verlassen. Und wenn man in einem anderen Feld sich tummelt, kann man sich viel freier bewegen, finde ich.
Ja. Das finde ich auch. Also dieses über den Haag fressen, wie du es vorher gesagt hast, hat etwas sehr Befreiendes und auch Inspirierendes. Und vielleicht fühlt man sich freier, weil man auch weniger weiß oder weniger, man hat auch weniger Angst, was Falsches zu machen. Und ich glaube, diese Ausstellung, die haben wir auch sehr intuitiv zusammengestellt. Also der Begriff Spaß, wir haben wirklich sehr spielerisch zusammen diskutiert und gearbeitet. Und diese Künstlerinnen und Künstler oder Designerinnen zusammengestellt diese Assoziationen, die entstehen zwischen den einzelnen Positionen und auch zwischen den Positionen der Ausstellungskorrespondenz und der Ausstellung von Fabian Treiber, die sind natürlich sehr subjektiv, die sind aus unseren Gesprächen entstanden und das könnten auch andere Positionen sein. Aber das hat etwas, das hat was sehr Intuitives und Spielerisches. Und das gefällt mir auch sehr gut, weil im eigenen Fach hat man die Tendenz, wirklich alles extrem genau und rational zu begründen. Und hier haben wir uns mehr Freiheiten genommen und kann über das Ergebnis diskutieren und streiten und genau das wollten wir auch.
Ja, aber die einzelnen Positionen, die haben das reflektieren ja genau dieses transdisziplinäre oder über den Haag fressen oder Gespräch oder Zwiegespräch. alle haben irgendetwas für mich, wo sie ihr eigenes so verlassen, ihr eigenes Territorium, so etwas hinausrufen, etwas vielleicht Unbestimmtes, Unfassbares, ja, auch, wo dann auch innerhalb der Arbeit so eine Spannung oder ein Gespräch oder eine Korrespondenz oder ich habe das, ja, Echoraum genannt und ich war selber erstaunt, wie gut es dann, als die Arbeiten da waren, funktioniert hat. Das konnten wir eigentlich ja nicht genau voraussehen.
Ja, das stimmt. Also dieser gemeinsame Nenner, dass die Werke, Objekte dieser Ausstellung alle sowie Brücken zu anderen Disziplinen bilden, das ist schon sehr wichtig. Und das war wirklich auch bei unserer Arbeit so ein Leitfaden. Also, ja, also zum Beispiel, wenn man die Arbeit von Jörg beschreibt, also diese Leiter, die einerseits ein Objekt ist, andererseits auch aus Fundstücke gebaut worden ist, die aber doch überarbeitet worden sind und am Schluss zwischen funktionales Objekt und formales Statement im Raum steht, das ist ein sehr gutes Beispiel für diesen Wunsch, eben die eigene Disziplin teilweise zu verlassen, ohne sie ganz zu verlassen, aber die eigene Disziplin eigentlich zu erweitern mit Strategien oder mit einer Produktionsart, die nichts mit der eigenen Disziplin zu tun hat. Oder wie siehst du das, Jörg?
Ja, ich frage mich gerade, ob man das viel öfter tun müsste, vielleicht auch in der eigenen Disziplin. Ich glaube, in der jetzigen Zeit, auch mit dieser Fragmentierung, glaube ich, von einzelnen Gruppen, dass man, man merkt es ja selber, man bewegt sich dann in seinem Kreis irgendwie, man bewegt sich jetzt unserem Fall, Frederik und ich, in diesem Designkreis, kennt sich da natürlich wahnsinnig gut aus, weiß ganz genau, was läuft, arbeitet da drin, aber verliert dadurch so ein bisschen eine Narrenfreiheit oder so eine Selbstverständlichkeit. Man konstruiert, ich habe im Moment, ich muss jetzt für mich sprechen, ich habe im Moment das Gefühl, ich habe in letzter Zeit vielleicht sehr viel immer wieder ganz so versucht, bewusst zu konstruieren, sehr reflektiert zu handeln und so weiter. Und das, was wir jetzt da gemacht haben, ist eigentlich, es ist nicht unreflektiert, aber es ist auf jeden Fall etwas ganz anderes und etwas viel Freieres. Und ich frage mich jetzt schon, ob das nicht vielleicht auch in der eigenen Disziplin herstellbar wäre, wenn man sich dort wieder ein bisschen mehr befreit, auch von was man müsste und sollte.
Von den Konventionen des eigenen Fachs.
Ja,
ja, aber ich glaube, es hängt schon auch speziell mit unserer Zeit zusammen. Also ich war jetzt kürzlich an einem Gespräch in der Kunsthalle Winterthur, das ich bis jetzt nicht kannte, und da sprach man über die 80er Jahre. Und das sind natürlich sicher auch diese Unruhen und dieser Wunsch auszubrechen aus eben so Gerüsten. Und da kam viel in Bewegung, aber es ist mir da aufgefallen, wie die gewisse, eben genau diese Unbeschwertheit der künstlerischen Produktion, wo es auch nicht darum ging, wer muss ich sein oder wie stelle ich mich da und was habe ich für ein Ziel und wie muss ich mich positionieren, also dieses ganze Bedürfnis nach Selbstdarstellung oder nach Karriere in Anführungszeichen, das war damals nicht so ein Thema. Man hat einfach mal gemacht aus dem hohlen Bauch und sehr viel so wahnsinnig energetisch, wenn man auch diese Bilder anschaut, das ist wirklich erfrischend und denkt man, ja, wieso sind wir so belastet oder was ist es, was uns daran hindert? Was haben wir für ein Problem? Ich denke immer, man müsste eigentlich mal, vielleicht ist auch dieses Jahr so eine Form von Reflexionsmoment, wo man sich überlegen kann oder könnte, wo stehen wir und sollten wir nicht einfach mal
ausbrechen.
Ausbrechen, genau.
Aber diese Situation finde ich auch ein bisschen paradox, weil in den Kunst- und Designhochschulen spricht man nur von Interdisziplinarität, Multidisziplinarität, Transdisziplinarität, oder? Aber im Berufsleben tut man es doch nicht so oft. Ja? Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also, aber ja.
Ja, vielleicht liegt es am ökonomischen System ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, das kann man natürlich an Schulen und mit Forschungsgeldern kann man da natürlich viel freier agieren.
Ja.
Und das war bestimmt, das war immer so, das ist sicher nichts Neues. Aber ich habe schon das Gefühl, dort, wo es dann ökonomisch funktionieren muss, sprich, man muss davon leben, seinen Lebensunterhalt bestreiten, wird es wahrscheinlich dann etwas schwieriger, weil es die Systeme sind nicht bereit dafür, eben multidisziplinär oder wirklich so ganz unbeschwerte Wege zu gehen. Ich würde jetzt behaupten, da gibt's ökonomische Systeme, die nicht vorbereitet sind darauf. Und deswegen macht es ein bisschen schwieriger, dann im Alltag, sage ich jetzt mal, im beruflichen Alltag, wo es eben darum geht, ja schlussendlich diesen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Ja, das darf man nicht vergessen, dass man das
nicht ganz so einfach ist und dass man da nicht einfach so ganz frei raus kann. Aber gleichzeitig habe ich schon auch das Gefühl, vielleicht ist dieses Jahr, ich habe allerdings im Interview mit dir, Susanna, im Frühjahr gesagt, man soll diesem Jahr nicht zu viel Gewicht geben. Vielleicht soll man dem Virus nicht zu viel Gewicht geben, aber vielleicht ist etwas am Passieren, etwas am sich verändern und vielleicht gehen schon Dinge auf oder werden wir Dinge aufreißen jetzt, das könnte schon sein. Und also mich würde es jedenfalls sehr interessieren, da vielleicht ein bisschen aktiver zu werden und diese Systeme wirklich bewusster auch zu hinterfragen und neue Wege suchen.
Das ist ein sehr gutes Ziel, finde ich. Weil, also ich glaube, also das mit der ökonomischen Realität, was du erwähnst, das ist sicher ein Grund dafür, dass man weniger experimentell arbeitet. Weil wir sind alle irgendwie auf Effizienz getrimmt und auf Nummer sicher. Also wenn man für einen Auftraggeber arbeitet, kann man es sich wirklich sehr, sehr selten leisten, experimentell zu sein. Außer das ist wirklich die Aufgabe, die man gestellt bekommt. Ich habe persönlich oft das Gefühl, dass ich im Alltag, in meinem Atelier nur am Liefern bin, produzieren und ein bisschen aus dem Fundus schöpfe meiner Erfahrungen und meines Wissens und Könnens ich sehne mich nach Freiräume, wo ich wirklich experimenteller arbeiten kann und ab und zu versuche ich, mir etwas Zeit dafür zu nehmen, aber das kommt eigentlich viel zu kurz. Und ich bewundere, das ist auch meine große Bewunderung der Grund meiner großen Bewunderung für Künstlerinnen und Künstler, die eigentlich viel öfters ohne diesen Produktionsdruck nachdenken können, an eine Idee in aller Ruhe in ihrem Atelier arbeiten können, und viel eben diese Idee der angewandten Forschung, ich finde, das ist etwas, was in einem Künstleratelier passiert und das sollte in unseren Ateliers auch passieren können, passiert also auf jeden Fall bei mir zu wenig, finde ich. Und das hat durchaus mit diesem ökonomischen Druck zu tun. Ne?
Ja, paradoxerweise sehe ich bei Künstlerinnen und Künstlern häufig, dass diese Modelle, also diese Alltagsmodelle ein bisschen anders sich gestalten. Also dass viele, weil sie sich eben diese Freiheit nehmen möchten, dann nebenbei so einen Brotjob haben. Mhm. Vielleicht kann man sich fragen, ist das richtig, dass man das so trennt, aber zugleich scheint es häufig, es ist eine Möglichkeit, diesem Druck zu begegnen, dass man einfach sagt, gut, ich habe, das ist jetzt einfach rein fürs Überleben, mhm. muss nicht unbedingt, weiß ich was sein oder eben mit irgendeiner Rolle oder vielleicht, ja. Also ich sehe das vor allem bei Künstlerinnen und Künstlern, die sehr am Anfang der Karriere stehen, weil die wenigsten können von der Kunst leben. Ich weiß nicht, wie das in der Designdisziplin ist, aber ich denke, das sind schon so Sachen, wo man sich überlegt, weil du vom System geredet hast, wie kann man dem begegnen, wie findet man seinen Platz? Jetzt in diesem
und wie System. Schafft man diese Freiräume, die wir uns wünschen?
Ja, ich glaube, die Freiräume zu schaffen, das Paradox ist ja ein bisschen, ich finde für mich, jedes Mal, wenn ich sie schaffe, auch wenn sie vielleicht kurz sind und klein, haben sie einen ziemlich großen Einfluss auf diese sogenannte ökonomisierte Arbeit und jedes Mal passiert etwas. Und ich glaube, es ist wie so ein, man müsste sich das einfach etwas mehr, man müsste das viel mehr von sich fordern, glaube ich. Diese Freiräume, sagen, das müsste jetzt wirklich sein.
Ja.
So eine Kur eben, dass man sich so kuriert von diesem zweckgebundenen
denn es hat, ich finde, es hat durchaus einen Impact dann auch auf das andere.
Also es
ist ja nicht so, dass das eine ist das Ökonomische und das andere sind meine freiheitlichen Freuden oder meine
Hobbys.
Freuden oder Hobbys, die ich dann für mich pflege. Ja. Und ich glaube schon, dass es irgendwie zusammenhängt und eigentlich ganz, ganz wichtig wäre. Und man wird vielleicht manchmal ein bisschen wie abgestumpft, wenn man dann so Tag für Tag in seinen Projekten drin ist und vergisst es hin und wieder. Und da jetzt, um zurückzukommen jetzt auf Correspondance, finde ich, das war für mich ein totaler Lichtblick, weil da kam ja dann mindestens der Zwang von eines Termins, wo man dann, dann seine Arbeiten ja auch dann hier in die Galerie von Marc Müller gebracht hat. Dieser kleine Druck war die Hilfe, um so freiheitlich arbeiten zu können.
Ich bin absolut mit dir einverstanden, dass diese freieren, experimentellen Arbeiten einen großen Einfluss haben auf die kommerzielleren Projekte. Also das sind, ich nenne sie bei mir Laborprojekte. Auch wenn so ein Projekt in eine Galerieausstellung landet, für mich ist das eben ein Laborprojekt und aus dem Projekt kann ich ganz viel zerren für meine Aufträge. Und das ist natürlich toll. Aber vielleicht könntest du in dem Zusammenhang, Jörg, erzählen, wie du dein Objekt gestaltet und produziert hast, weil ich fand das eigentlich ganz schön. Es gab, also du hast dir einfach eine Woche Zeit gegeben, um dieses Objekt zu bauen. Wie ging das? Ich fand es eine schöne Geschichte.
Ja, vielleicht der Beginn der Geschichte ist ja der doppelte Armbruch meiner Tochter und Schulherbstferien. die eigentlich immer dafür reserviert waren, dass wir zusammen etwas machen mit Freunden. Und mit diesem Armbruch war es wie klar, dass wir eine Woche an einem Ort sind, diesmal im Bleniotal im Tessin. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ich habe diese Woche Freiraum, um entweder zu skizzieren oder nachzudenken über dieses Projekt, was ich mit Correspondance machen möchte. Und habe dann gedacht, wieso eigentlich skizzieren und wieso nachdenken? Ich könnte einfach auch suchen. Und bin dann durch den Wald gestreift und habe mir eigentlich die Stücke zusammengesucht, mit denen ich dann diese Leiter gebaut habe, und habe die Stücke im Wald gefunden und fand es eigentlich eine ganz interessante, ja, wie eine kleine Fingerübung, mal wieder so zu beginnen und nicht skizzieren, zeichnen, Modellbau, realisieren, Hersteller, Kommunikation und so weiter, sondern eigentlich wie gefundene Dinge suchen, aussuchen und dann unter skulpturalen Aspekten eigentlich zusammenbauen.
Und also was ich interessant finde, ist, dass es auch einige, also es ist zwar eine sehr freie Arbeit, die ganz anders ist als deine, als viele andere Produktdesign-Projekte, die du ausführst. Aber es hat auch ein paar Zwänge, eben der doppelte Armbruch deiner Tochter und dann dieses Zeitfenster, das war vorgegeben. Und das ist nicht ganz anders, als wenn man ein Designprojekt anpackt, oder? Also man hat all diese Zwänge, Produktionsmethode, Zeitrahmen, Kosten. Also das sind so Parameter, die man berücksichtigen muss im Entwurf. Und aus diesem oder innerhalb von diesem Korsett von Parametern muss man einfach die bestmögliche Lösung finden. Und eigentlich, die Parameter sind im Fall deines Objektes andere gewesen, aber es hat auch diese Parameter gegeben, die einen Rahmen definiert haben für dieses Projekt. Also es ist nicht 100%
total frei,
oder? Es ist nicht nur die weiße Seite und alles ist möglich, oder? Und das finde ich eigentlich auch interessant, diese Mischung aus Zwänge und Freiheit.
Aber es ist auch vielleicht den Zufall oder den Tag mitspielen lassen und nicht von Anfang an das Ziel haben. Klar, das Ziel war, etwas zu tun. Aber ich glaube, man ist eher also es gibt mehr Interaktion es ist fast wie so eine Aufmerksamkeitsübung, stelle ich mir vor, weil man häufig irgendwie so arbeitet, dass man viel zu fest im Projekt ist, also im Sinn von etwas entwerfen mit einem bestimmten Ziel. Und wenn man mit den vorgefunden etwas machen muss, ist man einfach mehr im Moment und einfach im Jetzt, wo man plötzlich in eine andere Zeitdimension oder in eine andere Zeitlichkeit hineingerät, stelle ich mir vor. Also ich kenne das von der Textproduktion eigentlich ähnlich, dass wenn man im Textfluss oder im Schreiben sich dem überlässt und nicht unbedingt so einem Briefing entsprechen muss, dass es eigentlich viel spannender wird und auch der Text davon profitiert oder der, ja, ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber ich denke, finde das noch ein spannender Aspekt, also wie gehen wir mit Zeit um?
Ja, mit Kontext, also ich glaube, Frederik, du hast da schon recht. Das war für mich einfach ist ein anderer Kontext, aber es ist natürlich total ganz klar im Kontext drin sich bewegen und nicht aus dem raus. Also der Kontext war dann halt Wald und Suchen und Objekte zusammenstellen. Und ich frage mich natürlich bei dem Moment, Ja, könntest du zum Beispiel, könntest du kontextfrei arbeiten oder kannst du das?
Also, nein, ich kann das nicht.
Was du jetzt, deine Arbeit zum Beispiel, ist die, empfindest du die, hat die weniger Kontext von außen, also ist es eher ein Kontext, den du dir selber gegeben hast? Oder wie war das jetzt für dich? Weil es sieht wie ja nach einer sehr freien Arbeit aus,
ja.
Aber für dich hat es ja vielleicht auch Begrenzungen, in denen du dich bewegt hast.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn dieser Kontext nicht von außen definiert wird, dann muss ich den definieren, sonst bin ich verloren. Ich muss mir gewisse Parameter geben, weil sonst, also ich finde es auch eigentlich viel interessanter, mich mit verschiedenen Parametern, seien sie von außen definiert oder selbst definiert, auseinanderzusetzen. Und am interessantesten ist es, wenn diese Parameter auf dem ersten Blick nicht kompatibel zu sein scheinen. Und dann kommt man zu einer innovativen Lösung, habe ich den Eindruck. Und bei der Arbeit Vestige du Jour, die ich für diese Ausstellung konkretisiert habe, die ich aber eigentlich schon länger im Hinterkopf hatte, habe ich natürlich wie ein paar Parameter definiert, also eigentlich wie Spielregeln, die man aufsetzt. Und diese Spielregeln, die sind, also man könnte sagen, die sind ein bisschen beliebig. Das sind einfach verschiedene Themen, die mich interessieren. Und ich habe versucht, diese Themen zusammenzubringen in Form eines Objekts. Und bei dem spezifischen Projekt geht es einerseits um die Schönheit von Verpackungselemente. Das ist seit ein paar Jahren sammlich, so Computerverpackungselemente oder überhaupt so schöne, schön gestaltete Verpackungselemente, in denen eigentlich recht viel gestalterische Überlegungen eingeflossen sind, die man aber leicht übersieht, weil man sich eigentlich auf das Produkt freut, das man gerade auspackt. Und diese Verpackungen, die ich habe, so 2-3 Kartonschachtel in meinem Lager, die voll von diesen Verpackungen sind, und ich habe sie einfach erstmal nur gesammelt, ohne zu wissen, was ich daraus machen würde. So und die haben auch was Abstraktes, diese Elemente, und das ist dann der Link auch zu finde ich, zu den Bildern von Fabian Treiber. Also da habe ich mindestens so eine Verbindung oder eine Korrespondance zur Arbeit von Fabian Treiber gesehen, also in dieser. Man weiß bei Fabian Treiber auch nicht immer, was diese Gegenstände, die man sieht, auf den Bildern wirklich sind. Und bei diesen Verpackungselementen ist es auch ein bisschen das Gleiche. So losgelöst von dem Produkt, das eigentlich darin verpackt war, erkennt man nicht mehr genau, was diese Objekte für einen Zweck gehabt haben. Und das fand ich für mich, also das war mein Zugang zum Thema der Korrespondenz. Und dann gibt es natürlich auch ein paar andere. Ich dachte zuerst, okay, ich wollte sowieso eine Materialübersetzung machen. Das finde ich eigentlich extrem spannend, was mit einem Objekt passiert, wenn man es in ein anderes Material übersetzt. Auf einmal hat das Objekt ganz eine andere Anmutung, und das war auch ein Parameter oder so ein Thema, das mich schon länger interessiert. Und meine erste Idee war, diese Verpackungselemente in Gips zu übersetzen, so dass sie ein bisschen so Modellcharakter bekommen und sehr abstrakt und sehr neutral. Und ich habe auch ein paar Versuche gemacht, und das, was daraus entstanden ist, war seelenlos. Es war so langweilig irgendwie. Und Und ich habe ein bisschen Erfahrung mit Bronze, Guss und das ist ein Material, das eben unglaublich viel Seele hat. Und dann dachte ich, okay, ich versuche es. Ich versuche so ein Verpackungselement in Bronze gießen zu lassen und das hat mich viel mehr überzeugt. Und so ist eigentlich das Projekt entstanden. So aus eigentlich, es ist auch eine Art assoziativer Prozess. Es sind so verschiedene Themen, die mich interessieren und ich habe versucht, sie zu verknüpfen.
Die Analogien herzustellen, eben diese Korrespondenz. Ja. Und du hast noch gesagt, dass diese Verpackungsteile, die wurden mit viel Gestaltungswillen. Mhm. Ich glaube, den Gestaltungswillen, das ist dein Blick darauf. Also du erkennst das darin. Ich glaube, primär sind die einfach so gebaut, dass sie funktionieren oder dass sie ihre Funktion erfüllen als Schutzmaterial.
Aber auch das ist schon Gestaltung.
Ja, ich glaube, ja. Und da muss man vielleicht sich überlegen, was... kommt die Gestaltung nicht manchmal durch die Hintertüre und es geht nicht nur darum, ein Material oder eine Form zu beherrschen, sondern genau dieses Spiel oder dieses Zwiegespräch oder diese Analogien, wo die passieren manchmal und dadurch, dass wir diese Bezüge oder diese Korrespondenz darin erkennen, das ist eigentlich das Kreative oder der kreative Moment ist eben dieses Verknüpfende oder das, weil man immer eben den Kontext erst schafft. Und es kann ja auch etwas total Banales sein. Ich meine, bei Lütjens Padababam ist das ja Arbeit. Sie arbeiten zum Beispiel sehr bewusst mit ganz banalen oder hässlichen Materialien, aber weil sie diese Verschiebung oder diese Kontextverschiebung machen, bekommt es einen neuen Ausdruck oder eine neue Gestalt.
Absolut.
Oder ein neues Gesicht, dass wir dann vielleicht mit Emotionen wieder aufladen können.
Absolut. Also schlussendlich arbeiten wir mit unserer subjektiven Wahrnehmung.
Ja.
Und das ist eigentlich wie das Benzin des gestalterischen Prozesses. Also ohne die individuelle Wahrnehmung oder Interpretation von dem, was eigentlich objektiv da ist, gibt's, glaube ich, keinen kreativen Prozess.
Wie ist denn die Kontextfrage für dich, wenn du in deinen, sag's mal, ökonomischen, deinen Tätigkeiten, mit denen du zum Beispiel textlich arbeitest, was hat da Kontext für eine Rolle? Oder was spielt Kontext für eine Rolle?
Ja, das ist natürlich auch Zwänge, schon nur was Termine betrifft, aber auch natürlich bestimmte Diskurse zu bedienen. Und da muss ich sagen, habe ich auch häufig Mühe damit, weil es schon so vom Ton her dann bestimmt so eine Tonalität vorgegeben wird, wie der Sound des Textes oder die Stoßrichtung oder eben das Ziel des Textes und da sich in diesem Wald von unterschiedlichen Kunden oder Kunden, weil die Realität sieht so aus, dass man halt auch eher so auf einer PR-Schiene arbeiten muss, damit es ökonomisch aufgeht. Also da eine Freiräume zu finden, finde ich auch extrem schwierig. Und deswegen fand ich jetzt auch diese Arbeit spannend, eben dieses Verknüpfen, dieses Assoziative, dieses Brückenschlagen. Und fand ich ohne jetzt einfach auf eine Einladung oder weil es Freude macht oder weil man auch diesen Austausch eben auch, der inspirierend ist für den Alltag und auch die Augen öffnet und für neue Sachen, lernt neue Sachen kennen und kann sie in Beziehung setzen. Das finde ich immer eigentlich sehr spannend.
Würdest du gerne kritischer schreiben? Also man könnte sagen, wie Theaterkritik zum Beispiel, dass man eigentlich wirklich inhaltlich, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt vor, das könnte noch interessant sein,
es
wenn
gibt
ich da
diese,
in die Kritik rein, aber es gibt wahrscheinlich wenig Felder, also
wo es möglich
ganz
ist.
Sicher im Design fast keine Felder, es ist fast niemand, der das tut, aber manchmal für den Diskurs wäre es ja wahnsinnig interessant eigentlich.
Dass man mehr reflektiert oder mehr in Frage stellt.
In Frage stellt, vielleicht Meinungen aufeinander prallen lässt, auch im öffentlichen Diskurs eigentlich wirklich darüber debattiert. Du hast die 80er Jahre erwähnt im Gespräch. Ich finde, diese Debattierkultur und eine Meinung zu haben zu etwas oder eine Haltung. Und ich vermisse das manchmal. Ich weiß nicht, ob es das mal gab, aber ich habe wieder das Gefühl, es wäre eigentlich noch interessant in unserem Feld, da mehr aus einer, also im Guten, eine Auseinandersetzung, im Respekt gegenüber einander, aber doch so auf die Sache spielen und verhandeln eigentlich.
Also ich weiß nicht, ob das möglich ist, das so in textlicher Form, weil bei der Kritik denke ich auch, es gibt ja auch Schreibende, die dann sich fast einen Spaß daraus machen, etwas so lustvoll zu in den Dreck zu ziehen. Das finde ich jetzt weniger produktiv, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es auch lustvoll sein kann bis zu einem bestimmten Grad. Aber ich denke auch, dass der Dialog und die Debattierkultur und das Aushandeln keinen Platz mehr hat, vielleicht auch, weil uns die Zeit fehlt, aber ich denke, das könnte man sich auch vornehmen für die Zukunft, dass mehr so freie Plattformen zu schaffen. Und ich glaube, das war ja schlussendlich auch das Ziel der Ausstellung.
Wollte ich gerade sagen, also eigentlich war das war auch unser Wunsch, als wir das erste Mal zusammengekommen sind, oder? Also eine Idee war, dass wir so im Salonformat so diese inhaltlichen Diskussionen führen können. Und die hätten im Rahmen der Ausstellung stattgefunden. Jetzt finden sie eigentlich über dieses Medium des Podcasts statt. Aber also die Idee vom Salon, die geben wir nicht auf.
Nein.
Oder?
2021.
Nein,
was ich noch sagen wollte zu deinem Text, Susanna, also mir war es nicht ganz so klar, also, oder ich fand es wichtig, dass du auch einen ganz persönlichen Beitrag zu dieser Ausstellung leistest und klar, man braucht immer einen Text zur Ausstellung, den man auch für Kommunikation brauchen kann, und es war klar, dass du diesen Text schreiben würdest, aber eigentlich aus diesem Auftrag, einen Pressetext zu schreiben, hast du eigentlich einen Essay geschrieben. Und das fand ich auch so eine schöne Überraschung. Also du hast dir natürlich auch Freiheiten genommen und eben dieser Text ist viel mehr als ein Kommunikationstext. Er ist wirklich auch ein persönlicher Blick auf diese Themen, die wir versucht haben, in diese Ausstellung zusammenzubringen. Und das ist wie ein Werk für sich, dieser Text. Das ist toll.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde immer wieder auch, dass Texte und ich glaube, Texte kreieren, Texte schreiben, ist aus meiner Sicht ganz, ganz nahe am Gestalten, am Objekte gestalten. Es geht eigentlich auch, es geht um Atmosphären, es geht um Haltungen, es geht um ein Stück weit auch Handwerk. Es braucht für den Text ein Handwerk und an gewissen Stellen kann man dieses Handwerk persiflieren oder kann es irgendwie wieder auseinander montieren. Ich finde es immer wieder ganz interessant. hoffe, das ist keine Verkürzung, aber ich habe das Gefühl, die zwei Themen sind ganz, ganz nahe beieinander. Mhm. Dinge gestalten und Texte gestalten, das ist, hat sehr viel miteinander zu tun. Auch wenn man nicht automatisch beides kann natürlich und beides will, aber ich glaube, es gibt wie ganz neue Verwandtschaften zwischen diesen zwei Metiers.
Deswegen fand ich es auch schön, dass eigentlich so diese Essenz der Ausstellung oder Titel eigentlich auch ein Texttitel ist. Und die Correspondance von Baudelaire ist natürlich ein wunderbarer Text. Also Lyrik ist für mich so das absolute, das Höchste für mich. Also wenn man so etwas in dieser intuitiven, aber handwerklich wahnsinnig schönen Form, das ist eigentlich die Schönheit von Worten, weil Worte sind ja eigentlich einfach irgendwie Schatten oder Töne oder, aber so etwas ist, finde ich, sensationell. Also ich empfehle die Lektüre.
Das war fast schon ein Schlusswort, oder?